Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Seit Mitte Juli wird die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim generalsackend saniert, heißt Vollsperrung noch bis Mitte Dezember und das auf einer der am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland. Wie läuft die Sanierung? Wie läuft vor allem der Ersatzverkehr? Die Bahn und der Bundesverkehrsminister ziehen eine Zwischenbilanz. Verkehrsminister Wissing ist noch in anderer Sache gefragt, denn die Bahn will die Schienenmaut drastisch erhöhen, was Reisende und den Güterverkehr trifft. Und großer Bahnhof in Dresden.
Wachstum und Wohlstand, Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung, das alles wird uns auch in Zukunft gelingen. Mit Halbleitern. Wichtig ist auch, dass die Halbleiterkapazitäten besonders hier bei uns in Europa und in Deutschland wachsen.
Bundeskanzler Olaf Scholz heute Vormittag beim Spatenstich für das erste europäische Werk des weltgrößten Chipherstellers TSMC aus Taiwan. Das Aufgebot war groß, auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sind gekommen. In wenigen Wochen soll es richtig losgehen und ab 2027 soll dieses Werk im Dresdner Norden dann auch Chips produzieren, vor allem für die europäische Autoindustrie. André Zanto ist für uns in Dresden. Herr Zanto, wie lief es heute Vormittag ab? Sind alle zufrieden?
Ja, das kann man so sagen, obwohl bisher nur eine grünbraune Wiese zu sehen ist, plus ein paar Baufahrzeuge im Hintergrund für die Kameraleute. Aber die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die haben Sie schon angesprochen, die hat ganz freudestrahlend hier verkündet, dass sie am Morgen die deutsche staatliche Beihilfe von 5 Milliarden Euro für TSMC bewilligt hat. Und sie hat das EU-Ziel wiederholt, dass 20% der weltweiten Produktion bald aus der Europäischen Union kommen sollen und dass TSMC eben einen großen Beitrag dazu leistet. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer war auch hier. Er hat erinnert an die Anfänge der Halbleiterindustrie in Sachsen zu DDR-Zeiten noch mit dem Kombinat Robotron. Und er hat auch gesagt, dass mit der Halbleiterindustrie Sachsen wirtschaftlich aufschließen will zum Bundesdurchschnitt, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht. Und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, er hat die 5 Milliarden Subventionen verteidigt. Die gibt ja die Bundesregierung, weil er eben sagt, sonst käme der taiwanische Konzern vermutlich nicht. Und es bringt eben tausende Arbeitsplätze auch bei Zulieferern, in der Forschung und so weiter. Das ganze Werk ist jetzt ja auch schon ein Joint Venture, muss man sagen, mit Bosch, die hier nebenan sind. Infineon und dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP zusammen haben sie insgesamt 30% Beteiligung, jeweils 10. Und deswegen heißt das Werk jetzt auch offiziell ESMC, also European Semiconductor Manufacturing Company.
Sie haben schon erwähnt, es ist eine riesige Investition, 10 Milliarden Euro. Und ja, ganz passend hat die EU ausgerechnet heute die Beihilfen von 5 Milliarden genehmigt. Daran gibt es aber auch harte Kritik.
Auf jeden Fall. Zum Beispiel von den Konkurrenten hier in Dresden, die gibt es ja auch. Zum Beispiel der US-amerikanische Halbleiterhersteller Global Foundries, dessen Chef meinte, wir sind schon länger hier, wir würden auch gerne Subventionen haben, haben bisher aber keine bekommen. Warum jetzt TSMC? Auch Wirtschaftsexperten kritisieren eben diese Höhe von 5 Milliarden Euro. Das hat Konzernchef von TSMC, CC Wei, heute auch angesprochen, indirekt, indem er meinte, dass er sich bedankt habe bei der Bundesregierung und bei der Europäischen Union, denn die hätten die nötigen Wettbewerbsbedingungen geschaffen, um ihr Halbleiter in diesem Ausmaß zu produzieren. Das heißt, TSMC, der weltweit führende Auftragsproduzent von Chips, rechnet sich nur so, dass er hierher kommen kann, wenn er eben die Subvention bekommt, zumindest so der Konzernchef. Ja, und andere machen es auch so. Die USA haben jetzt sogar 6 Milliarden Euro an Subventionen gegeben für das neueste Werk in Arizona, muss man sagen. Und Bundeskanzler Scholz hat hier detailliert aufgelistet, warum sich das langfristig eben lohnt aus seiner Sicht für Deutschland, für die Transformation, für ein klimaneutrales Land, braucht man eben viele Halbleiter und weniger Abhängigkeit von Asien und eben Arbeitsplätze in diesem Bereich will Scholz eben auch schaffen in Deutschland.
Aber es muss sich auch rechnen. Was springt denn für Sachsen raus und für Deutschland und für Europa?
Jetzt wird gerechnet, ungefähr gibt es 75.000 Menschen hier im Bereich Mikroelektronik und Software, die in und um Dresden arbeiten. Laut dem Branchenverband Silicon Saxony sollen es dann bald bis 2030 rund 100.000 Menschen werden. Allein 2.000 Fachkräfte werden jetzt für das ESMC-Werk in Dresden gebraucht. Und weltweit zieht das auch schon junge Leute hier an, die eben an der Hochschule, hier an den vielen Hochschulen eben herkommen, um hier zu arbeiten und dann später in diesen hochbezahlten Jobs dann eben Ja, einen Arbeitsplatz zu bekommen, das soll Sachsens ganze Wirtschaftsstruktur auch verbessern, hat der Ministerpräsident Kretschmer nochmal angesprochen. Jetzt schon kommt jeder dritte Chip in Europa aus Dresden und diese Stellung soll ausgebaut werden, laut Bundeskanzler Scholz. Das trägt auch dazu bei zum De-Risking. Damit liegt er ganz auf EU-Linie, um sich eben weniger abhängig zu machen von Taiwan und der Volksrepublik China.
Ja, das war André Zanto direkt vor Ort vom Spatenstich für TSMC. Vielen Dank nach Dresden. An diesem Projekt sind auch zwei deutsche Firmen beteiligt. Wir haben das schon erwähnt, Bosch und Infineon. Auch sie profitieren von den Subventionen. Infineon ist an der Börse gelistet. Reagiert denn die Aktie darauf?
Infineon-Aktien sind heute 0,5% im Plus. Das Plus war auch schon deutlich höher gewesen. Die Branche sieht durchaus große Chancen, hofft auch auf mehr Fachkräfte, wenn der Standort immer interessanter wird.
TSMC macht ordentliche Gewinne, Infineon auch, aber streicht Stellen. Erst recht der US-Konzern Intel, der rote Zahlen schreibt und weltweit 15.000 Stellen streichen will. Also richtig rund läuft es bei Chip-Herstellern ja nicht.
Es läuft nicht richtig rund. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Wolfgang Weber vom ZVEI gesprochen, also vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Der Spatenstich, ein Schritt in die richtige Richtung, wollte ich wissen.
Chips sind entscheidend für alles, was wir heute in der Industrie, in der Gesellschaft machen. Vom Automobil bis zur Energiewende. Nichts geht ohne Chips. Und deswegen ist es richtig jetzt, dass Deutschland und Europa hier in die zusätzlichen Kapazitäten investieren.
Braucht es Subventionen?
Ja, das ist eine extrem kapitalintensive Branche. Wird immer kapitalintensiver. Die neuesten Anforderungen an die modernsten Chips verschlingen enorme Gelder für die richtigen Maschinen. Und da ist ein Wettbewerb entstanden um die Ansiedlung dieser Fabriken. Alle Staaten wissen, dass ohne eine sichere Versorgung dieser Technologie die sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten drohen zu scheitern. Deswegen ist es üblich und richtig, dass hier auch Deutschland und Europa klar Farbe bekennt und sagt, wir unterstützen diese Branche, diese Technologie.
Subventionen in den USA, Subventionen in China, in Asien, jetzt auch Subventionen hierzulande. Was sind die Folgen?
Die Folge ist, dass erstmal jetzt Deutschland und Europa dem Ziel näher kommt, das die Europäische Kommission ausgegeben hat, nämlich den Anteil Europas bei der Produktion wieder zu erhöhen. Und das ist ein kleiner Beitrag, der jetzt mit dieser Grundsteinlegung heute in Dresden geleistet wird, aber dringend nötig.
Trotzdem, wenn man mal sich die Bilanzen anschaut, auch der großen Konzerne, es gibt massive Probleme. Intel beispielsweise baut Stellen ab und das ist nicht der einzige Konzern. Was läuft da schief?
Wir haben aktuell durch volle Läger bei den Kunden Absatzschwierigkeiten. Diese vollen Läger sind entstanden in den späten Zeiten der Corona-Krise, als Unternehmen dann bei verschiedenen Lieferanten Chips bestellt haben, um sicherzugehen, dass einer von diesen Lieferanten tatsächlich liefert. Diese Läger sind noch voll, die werden abgebaut zurzeit. Und das sind die Schwierigkeiten, die einzelne Halbleiterhersteller gerade feststellen. Aber der globale Bedarf wird trotzdem massiv steigen, sich von heute bis 2030 verdoppeln. Und deswegen ist es wichtig, dass Europa auch an diesen massiven zusätzlich globalen Bedarf sich vorbereitet und entsprechend bei der Produktion auch mitzieht.
Kann Europa, kann Deutschland überhaupt eine wichtige Rolle spielen?
Ja, Deutschland hat seit vielen, vielen Jahren eine sehr wettbewerbsfähige Halbleiterentwicklung, Halbleiterproduktion, Mikroelektronikproduktion. Wenn wir jetzt speziell auf Dresden schauen, dann sind dort die Anfänge ja sogar noch zu DDR-Zeiten gewesen. In den 90er Jahren hat man richtigerweise auf diese Anfänge aufgebaut, hat weiter investiert. Gott sei Dank, denn wir sehen jetzt, dass sogar es gelingt, Top-Player wie die Taiwanesen, TSMC, nach Dresden zu bekommen, damit die hier investieren. Auch wenn der Staat fördert. Die entscheidende Investition kommt ja immer noch dann von tatsächlich privaten Investoren, in dem Fall aus Taiwan. Also die Tatsache, dass Taiwan die TSMC hier investiert, ist ja ein enormes Unterstützungssignal für das, was in Deutschland schon vorhanden ist.
Bislang spielt die Automobilindustrie, der Maschinenbau eine große Rolle, wenn es um die gesamte wirtschaftliche Entwicklung geht. Könnte KI bzw. könnten Chips diese Position einnehmen in Zukunft?
Chips werden und KI oder Mikroelektronik insgesamt wird einen sicherlich immer größeren Anteil an dem gesamten Bruttosozialprodukt Deutschlands einnehmen. Und deswegen ist es auch von daher wieder richtig zu investieren. Aber alleine eine Volkswirtschaft nur mit Halbleitern ist sicher auch nicht denkbar. Insofern brauchen wir natürlich weiter den Maschinenbau. Wir brauchen weiter die Automobilindustrie und viele, viele andere Branchen.
Sagt Wolfgang Weber vom ZVEI, dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie.
Ja, vielen Dank auch hier aus Köln. Frau Wehrle, heute kamen auch frische Inflationsdaten aus der Eurozone für den Monat Juli. Es geht nicht weiter abwärts mit der Rate, im Gegenteil.
Die Inflation in der Eurozone ist im Juli gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen auf 2,6%. Zwischen einzelnen Ländern gibt es allerdings sehr große Unterschiede. In Estland, in den Niederlanden, da gibt es Raten von je 3,5%. In Belgien sind sie noch höher. Ganz anders sieht es in Finnland, in Lettland oder in Irland aus. Und selbst in Italien, da liegen die Teuerungsraten deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums.
Der leichte Anstieg auf Monatssicht der Inflationsrate, belastet das den Aktienmarkt? Reißt jetzt die beachtliche Gewinnserie?
Zunächst sah es wirklich nach dem 11. Gewinntag in Folge aus beim DAX. Der DAX ist bis auf 18.495 Punkte gestiegen. Dann dreht aber der Wind. Die Inflationszahlen zeigen ja, Probleme und Herausforderungen gibt es nach wie vor zu bewältigen. Aktuell ist der DAX leicht im Minus bei 18.410 Punkten.
Ein Wert im DAX fällt negativ auf, das ist Bayer. Warum sind die Aktien unter Druck?
Von Bayer kamen Ende vergangener Woche gute Nachrichten. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat einen US-Prozess um mögliche Gesundheitsgefahren von Glyphosat. Da gab es einen wichtigen Sieg. Eventuell könnten Schadenersatzansprüche möglicherweise geringer ausfallen, wird nun spekuliert. Der Aktienkurs daraufhin deutlich gestiegen. Ja, und mittlerweile werden Gewinne mitgenommen. Die Aktien von Bayer 2,6% im Minus.
Beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing gibt es dagegen erneut Probleme, und zwar beim Modell 777X. Was klappt da nicht?
Es gibt Schäden an der Triebwerksverbindung, also an der Verbindung zwischen Triebwerk und Flügel. Testflüge wurden erst einmal gestoppt. Also das ist eine ganz lange Pannenserie.
Euro-Anleihen, Gold, die fehlen uns noch.
Der Euro 1,1078 $, die Umlaufrendite von 2,23 auf 2,25% gestiegen, und die Feinunze Gold kostet $2,524.93.
Danke an Claudia Wehrle, live vom Frankfurter Börsenparkett. Die Haushaltseinigung der Koalition könnte Folgen für die Bahnkunden haben, für Reisende genauso wie für den Güterverkehr. Denn die Bahn will mehr Geld für die Nutzung der Gleise verlangen. Die Schienenmaut soll kräftig steigen, weil es keine Zuschüsse mehr vom Bund gibt, sondern das Eigenkapital erhöht wird. Verkehrsminister Wissing rudert schon zurück, Dieter Nürnberger, über eine höchst unangenehme Nebenwirkung.
Die Trassenpreise, auch Schienenmaut genannt, müssen alle Verkehrsunternehmen zahlen, die die Schieneninfrastruktur nutzen, auch die Deutsche Bahn AG selbst. Dass nun eine weitere deutliche Erhöhung absehbar ist, hängt auch mit der gerade erfolgten Haushaltseinigung der Ampelkoalition zusammen. Denn vorgesehene Milliardenzuschüsse für die Bahn sollen künftig durch eine weitere Eigenkapitalerhöhung ersetzt werden. Für die allerdings, so ist es gesetzlich vorgeschrieben, müssen 5,9% Zinsen gezahlt werden. Finanziert aus den Einnahmen durch die Trassenpreise. Je höher also das Eigenkapital, desto höher die sogenannte Schienenmaut. Und so kommt es, dass die zuständige Netztochter der Bahn AG ab 2026 rund ein Fünftel mehr an Trassengebühren verlangen will. 19%, das entspräche rund 1,2 Milliarden Euro. So würde nach derzeitigen Berechnungen die Maut für den Nah- und Regionalverkehr um rund 23% teurer werden, für den Fernverkehr um 10% und für den Güterverkehr um rund 15%. Genehmigt werden muss dies allerdings noch von der Bundesnetzagentur. Eine Entscheidung wird ab Oktober erwartet. Bereits jetzt spricht beispielsweise der Verband der privaten Güterbahnen davon, dass bei der Schienenmaut so wörtlich ein Preisschock den nächsten jage. Eine Lösung könnte in einer verringerten Verzinsungsvorgabe beim Eigenkapital liegen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums stellte nun 2 statt der bisher üblichen 5,9% in Aussicht.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing war heute schon mit dem Bus unterwegs, denn die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist vollgesperrt seit Mitte Juli für 5 Monate. Die Bahn und der Verkehrsminister wollen eine Zwischenbilanz ziehen. Mein Kollege Ludger Fittkau ist mitgefahren. Bevor wir aber zu der Fahrt und der Baustelle kommen, wollen wir zunächst über die Schienenmaut sprechen. Herr Fittkau, hat sich denn der Minister heute dazu geäußert?
Ja, er hat sich dazu geäußert, Frau Holz. Er sieht natürlich den Sprengstoff, der in dieser Debatte liegt, und möchte auch die Güterbahn, den Güterverkehr konkurrenzfähig halten. Das hat er ja vorher schon gesagt. Und jetzt angesprochen, wie es der Bundeshaushalt, die aktuelle Entwicklung, aber auch eben die Generalsanierung der Bahn durchschlägt auf die Trassenpreise, antwortete er so.
Das Entscheidende ist ja, dass wir die Korridorsanierung absichern im Haushalt und dass das natürlich viele Veränderungen bringt und dass da auch Fragen aufgeworfen werden. Das ist normal, aber wir können jetzt schon sagen, wir werden alles tun, damit nicht nur die Korridorsanierung sehr gut läuft, sondern dass auch diese anderen Fragen, Trassenpreisentwicklung und so weiter, dass das alles gut gelöst wird. Alle wollen ja in die gleiche Richtung und dann werden wir auch eine gute Lösung für diese Fragen finden.
Also, dass die Trassenpreise sich erhöhen werden, das bestreitet er nicht. Er sagt, der Güterverkehr profitiert auch von der Generalsanierung des Schienennetzes. Dann geht es eben pünktlicher und schneller und das wird auch zu teureren Trassenpreisen führen.
Aber ein bisschen zurückrudern, das hört man da schon raus. Wechseln wir jetzt aber das Thema. Heute geht es ja vor Ort um die Zwischenbilanz der Generalsanierung der Riedbahn. Wie muss man sich diese erste Etappe vorstellen? Was ist denn da zu sehen?
Es ist zu sehen, eine gigantische Baustelle hier mitten im hessischen Ried zwischen Manna und Frankfurt. Wir waren ja gerade wenige hundert Meter weiter. Dort wird gebaut und zwar nicht nur an den Schienen oder bei den Gleisen, sondern an den Weichen. Die Signale werden gebaut. Die Oberleitungsmasten sind schon zu 77% errichtet in den ersten 6 Wochen. Fast 300 Oberleitungsmasten und das alles geht parallel. Deswegen musste die Strecke gesperrt werden, wurde heute mal erklärt, weil sonst wäre das gar nicht möglich, gerade in den engen Orten. Ich bin jetzt in Mörfelden-Walldorf, das ist ja eine Stadt südlich von Frankfurt. Da könnte man ohne die Sperrung gar nicht diese ganzen Gewerke nebeneinander haben.
Die Menschen, die leiden natürlich unter dieser Generalsanierung der Vollsperrung. Die müssen mit dem Schienenersatzverkehr vorlieb nehmen. Läuft das oder ruckelt das schwer?
Also wir haben hier mit einigen Leuten gesprochen, auch mit Mitarbeitern der Bahn, die hier sozusagen helfen, den Bus zu finden. Und die sagen, die Leute sind echt zufrieden. Die sind sogar teilweise zufriedener mit den Bussen als mit der Bahn.
Vielleicht
und
das ist ein Konzept für die Zukunft.
Auch eine Kritik. Ja. Richtig. Ja, nein, die Bahn hat das schon verstanden. Auch Verkehrsminister Wissing musste lachen, als er das hörte, weil es ist natürlich auch eine Kritik an der Bahn. Also die kommt eben nicht pünktlich. Die Busse kommen, fahren alle 5 bis 15 Minuten hier durch Südhessen bis nach Frankfurt. Und das ist natürlich ein Angebot. Das sind 150 Busse mit 400 Busfahrern aus 15 Ländern. Da hatte man auch nicht gedacht, dass man die irgendwie kriegt. Jetzt sind die da und das funktioniert auch reibungslos, so sagt die Bahn. Die Fluktuation der Busfahrer ist geringer als sonst. Also das scheint wirklich ganz gut zu funktionieren.
Herr Fittkau, liegt denn die Bahn im Zeitplan und auch im finanziellen Rahmen? Was kann man da schon absehen?
1,3 Milliarden allein für diese 70 Kilometer. Das zeigt ja auch, wie bedeutend dieses Projekt ist. Wissing hat nochmal betont, das größte Sanierungsprojekt Europas, gibt kein vergleichbares. Und das heißt, sie sind im Zeitplan, sie haben einige Probleme natürlich, zum Beispiel Altlasten. Ne? An der Bahnstrecke, die am BASF-Standort vorbeiführt, hier in Ludwigshafen, da findet man eben auch Chemikalien, die muss man zur Seite schaffen, die Erde auswechseln. Solche Dinge gibt es, aber die sind irgendwie auch eingeplant und man möchte bis Weihnachten diese Generalsanierung hier auf der Strecke erledigt haben und dann auch die Strecke wieder öffnen können. Und der Unterschied zu Hamburg-Berlin beispielsweise soll sein, dass eben dann auch wirklich alles getan ist und nicht nochmal eine Sperrung notwendig sein wird.
Ja, hoffen wir für diejenigen, die an Weihnachten hin und her fahren, dass sie pünktlich ankommen. Und wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt zurück. Danke an Ludger Fittkau. Von der Bahn zu E-Autos. Seit Monaten diskutiert die EU mit Herstellern über Autozölle auf chinesische E-Autos. Unternehmen konnten dazu Stellung nehmen. Das hat auch zu kleineren Änderungen geführt. Aber eine endgültige Entscheidung ist dazu noch nicht gefallen. Ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Peter Kapern, verbunden. Das ist jetzt quasi so ein Zwischenstand. Aber was genau ist der Stand der Dinge, Herr Kapern?
Also wir erinnern uns, dass ja vor einigen Monaten die EU-Kommission provisorische Ausgleichszölle auf chinesische Elektroautos verhängt hat, mit dem Argument, dass die Herstellung dieser Autos in China über Gebühr subventioniert werden und dass damit ein Risiko oder sogar schon ein Schaden für die europäischen Hersteller eingetreten sei. Damals wurden Zollsätze festgestellt, die bewegten sich zwischen 37,6% und 17,4%, die auf die ohnehin bestehenden 10% Importzölle draufgeschlagen würden. Daraufhin hatten die Hersteller, die chinesischen Hersteller, die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Das ist geschehen. Die EU-Kommission hat dies ausgewertet, hat sich vor Ort nochmal umgeschaut und ist jetzt zu neuen Zahlen gekommen, die leicht unter den vor einigen Monaten verkündeten Zahlen liegen. Da sind jetzt die Zölle für BYD beispielsweise von 17,4 auf 17% gesenkt worden. Für SAIC, den Hersteller beispielsweise des Modells MG4, das in Deutschland so populär ist, von 37,6 auf 36,3%. Also das sind Zahlen, die China ein winziges bisschen entgegenkommen, aber den Streit nicht aus der Welt räumen werden. Aber wie gesagt, noch ist die Entscheidung nicht endgültig gefallen.
An der Entscheidung ist natürlich China mitbeteiligt. China muss darauf reagieren. Was ist denn da zu erwarten?
Naja, zuerst mal hat heute erwartungsgemäß, würde ich sagen, die chinesische Handelskammer bei der Europäischen Union scharf reagiert. Sie haben ein Statement rausgegeben, in dem von Protektionismus bei der Europäischen Union die Rede ist und dass die Annahmen über die Subventionierung von Elektroautoherstellern in China weit überzogen seien. Gleichzeitig hatte China ja schon vor einiger Zeit den Gang zur WTO angekündigt. Das allerdings liegt ja sozusagen im Rahmen des regelbasierten internationalen Handels. Insofern ist das noch wirklich kein schwerer Schlag gegen die Europäische Union. China hat da auch Gegenzölle angekündigt. Aber es laufen politische Gespräche zwischen beiden Seiten, technische, aber auch politische Gespräche. Und die Hoffnung ist, dass die Chinesen selbst an ihren Regularien etwas ändern in China, beispielsweise indem sie Ausfuhrzölle erheben, sodass die Europäische Union keine eigenen Strafzölle erheben muss. Ob diese Gespräche zu einem Erfolg führen, ist nicht abzusehen. Sie laufen weiter.
Aber gibt es vielleicht einen Zeitplan? Wann könnte denn eine endgültige Entscheidung fallen? Wann wäre die Kuh vom Eis?
Naja, es gibt nicht nur einen Zeitplan, wann die Entscheidung fallen könnte, sondern wann sie fallen muss. Sie muss bis zum 30. Oktober fallen. Das heißt, spätestens dann wird die EU sagen, ob die Gespräche mit China erfolgreich waren oder nicht. Wenn nicht, dann werden die Zölle wohl in dieser Höhe, wie sie heute bekannt wurden, erhoben werden. Und vorher müssen allerdings die Mitgliedstaaten dann noch zustimmen. Es gibt ja unter den Mitgliedstaaten einige, die durchaus skeptisch sind. Deutschland, Schweden beispielsweise. Allerdings ist die Hürde für eine Blockade der Kommissionsentscheidung sehr hoch. Die Kritiker müssen schon eine Zweidrittelmehrheit zustande bekommen, was ich eigentlich für ausgeschlossen halte.
Danke an Peter Kapern in Brüssel. Und wir kommen zu den Zeitungskommentaren. Da geht es auch um den Spatenstich von TSMC.
Die Süddeutsche Zeitung hält die milliardenschweren Subventionen für richtig. 5 Milliarden Euro, damit kann man viele Schulen bauen, Schwimmbäder sanieren oder den Nahverkehr verbessern. Alles sehr sinnvolle Sachen. Doch ein Staat, der das auch in Zukunft noch finanzieren können soll, muss ein wirtschaftlich starker Staat sein. Und dazu gehört, bei Zukunftstechnologien wie Chips nicht abgehängt und komplett abhängig zu sein. Die bis zu 5 Milliarden Euro, mit der der Staat die Ansiedlung eines Werks von TSMC fördern will, sind deshalb gut angelegt. Der Spatenstich dafür an diesem Dienstag sollte Anlass zur Freude und für gesunden Optimismus sein. Das Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich spürbar verschlechtert. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Es ist bedrückend, dass der private Verbrauch nicht in Schwung kommt. Die Deutschen haben den Inflationsschock noch nicht überwunden. Auf kurze Frist verzögert die Konsumflaute die konjunkturelle Erholung. Mittelfristig aber führt mehr Konsum Deutschland nicht auf einen steileren Wachstumspfad. Dazu bedarf es mehr Investitionen, damit mehr Menschen produktiver arbeiten können. Dazu braucht es eine gute Angebotspolitik mit Fokus auf den Sorgen der Unternehmen. Läuft die Wirtschaft rund, konsumieren die Menschen dann schon von allein. Der Batteriekonzern Varta hat sich mit Gläubigern und Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt. Geplant ist ein Schuldenschnitt, zudem verliert Varta seine Börsennotierung. Die Zeitung Die Welt konstatiert: Die Anteilseigner des traditionsreichen Batterieherstellers, darunter vor allem private Kleinanleger, bekommen jetzt eine ganz eigene Lektion erteilt. Nicht die Lektion, auf die falsche Aktie gesetzt zu haben und deshalb alles zu verlieren, sondern die Lektion, mithilfe eines fragwürdigen Sanierungsgesetzes eiskalt enteignet zu werden und gegenüber Großaktionären auch noch den Kürzeren zu ziehen.
Das war die Wirtschaftspresse-Schau und das war Wirtschaft am Mittag. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.